Ich kann stundenlang einfach nur draußen sitzen, gerade am Wasser. Ich gucke ins Wasser und ich weiß gar nicht, ob ich denke, aber ich gucke. Mhm. Und irgendwas wird schon passieren in meiner Rübe. Ich bin gerne draußen und glaube schon, dass meine Gedanken irgendwie abschweifen, aber immer ins Positive. Bin nach Hause gekommen und der Anrufbeantworter zeigte eine Null. Da habe ich gesungen, kein Schwein ruft mich an. Das hat ja keine Punkband zu der Zeit verwendet, solche Kraftausdrücke. Und dann haben wir das fürs Orchester arrangiert.
Wie fanden das deine Eltern?
Meine Eltern waren entsetzt. Am nächsten Morgen rief mich meine Mutter an und sagte, Junge, was war das denn? Oma hat auch schon angerufen, sie hätte immer nur Schwein und Sau verstanden.
Was glaubst du, was passiert, wenn der Tod kommt oder wenn man tot ist?
Es ist jetzt hier unser Leben auf der Erde. Das ist die Grundschule. Mhm. Und dann kommen wir auf die weiterführende Schule. Oder wir werden wieder zurück, weil wir nichts verstanden haben. Werden wir nochmal eingeschult. Müssen nochmal. Deswegen bin ich ja nicht so sehr für die Wiedergeburt, weil ich habe keinen Bock mehr in die Grundschule zu gehen. Oder?
Ich auch. Also ich wollte gerade sagen, wirklich, du machst, also jetzt, ich hatte keine Angst vorm Tod bis jetzt.
Unser Grundgesetz ist gut. Das Beste, was wir je hatten. Man kann da was machen, man kann irgendwie gucken, dass man irgendwie das nochmal verfeinert oder erkennt, was schiefgelaufen ist, aber es nicht zerstören darf. Und die Gefahr ist da.
Und was machst du mit dem Problem der Welt gerade?
Tja, ich bin ratlos.
Willkommen zur Hotel Matze Sommerfrische. Ich bin diesen Sommer wieder unterwegs und treffe meine Gäste zu Hause, im Garten, im Kloster oder hier im Spreewald. Der Sänger Max Rabe hat mich hier im Spreewald besucht und wir sind miteinander Kahn gefahren. Für mich ist er einer der krassesten Sänger des Landes, eine Stimme, die irgendwie aus der Zeit gefallen ist und über allem schwebt. Ich wollte wissen, wer ist dieser Max Rabe, wenn der Frack im Schrank hängt? Kann sich jemand, der beruflich alles so genau kontrolliert, mit seiner Stimme kontrolliert, eigentlich auch fallen lassen? Und wie sieht das dann aus? Und ich wollte wissen, was eigentlich hinter seiner Kunst steckt, die oft so leichtfüßig daherkommt. Es war eine sehr, sehr überraschende und wunderschöne Kahnfahrt. Am Ende hat er sogar ein Ständchen für mich gesungen. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei der Hotel Matze Sommerfrische mit Max Rabe.
Magst du Wasser?
Ja, total. Ich bin als Kind andauernd ins Wasser gegangen. Bei uns in Westfalen, komischerweise, gibt's ja nur Freibäder oder mal einen Kanal und mal einen See. Ist ganz wenig. Also ich war richtig verwöhnt, als ich dann nach Berlin kam und habe gedacht, wie habe ich meine Kindheit ohne diese Wassermengen verbringen können? War aber bei der DLRG.
Mhm.
Also so viel Wasser gab's dann doch.
Gab's doch. Wo seid ihr hingefahren mit deinen Eltern? Habt ihr so Ausflüge
gemacht?
Ja,
dann gab's den Möhnesee oder wir sind dann in den Kanal gesprungen oder... Lippe war nicht so, das war zu der Zeit, als ich klein war, war die noch nicht so sauber. Jetzt kann man da schon eher rein.
Mochtest du das so, Ausflüge mit der Familie?
Das war so.
Das
da
war
wurde
so.
Nicht diskutiert. Da ja. Kommst du mit.
Ja.
Nein, das war immer nett. Wir durften auch manchmal Freunde mitbringen oder meine Oma ist mitgekommen und so. Also das war immer sehr entspannt. Lecker Kuchen und dann gut gegessen und so. Also.
Wir sind immer hierher gefahren. Also als Kind war ich dann immer hier und wenn du da am Wochenende fährst, dann hauen sich die Leute ja richtig einen weg. Also die betrinken sich dann ordentlich und ist als Kind ja noch ganz witzig und irgendwann findet man das natürlich nervig, wenn die Alten sich einen reinkübeln.
Ja.
Und dann fand ich es irgendwie eine Weile blöd und dann bin ich hier wieder mit so Anfang, Mitte 20 bin ich wieder zurückgekommen. Ja, fand das dann, weil es ja nicht weit von Berlin ist im Grunde.
Ja.
Irgendwie doch auch unentdeckt so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Ich bin 92 war der blaue Engel und da war montags immer spielfrei.
Was also ist der blaue Engel
des Westens mit Marlene mit Ute Lemper und Zadek hat Regie geführt und da habe ich ganz viele kennengelernt, mit denen ich auch immer noch gut befreundet bin, so Martin Wuttke oder Wolfram Teufel und so. Wir sind dann immer rausgefahren und sind hier mit dem Boot unterwegs gewesen. Das war toll. Das war seitdem war ich aber selten hier. Selten bis gar nicht.
Du musst mir nachher unbedingt noch von den Anfangstagen von Berlin erzählen, weil es interessiert mich total, diese 80er. Aber ich würde gerne wissen, wie ist dein Verhältnis zur Natur?
Ich bin ein totaler Freund. Ich liebe die Natur. Ich bin viel draußen. ich will es nicht gleich Wandern nennen, aber ich bewege mich gerne. Mhm. So und kriege das so hin, so 1-2 Stunden manchmal am Tag, auf jeden Fall eine Stunde zu laufen und zu gehen. Ich würde es nicht immer Wandern nennen und es hat auch nichts mit Sport zu tun, aber ich bin gern draußen, gucke. Mhm. Und Wasser finde ich toll. Ich kann stundenlang auf Wasser gucken.
Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ne? Das ist total beruhigend. Also so drauf gucken und irgendwie, also auch je älter ich werde, desto beruhigender wird es.
Ja.
Kennst du das, dass du irgendwie so bist du auch anfänglicher geworden für Natur?
Ich glaube, ich war das schon immer. Und ich kann stundenlang einfach nur draußen sitzen, gerade am Wasser. Ich gucke ins Wasser und ich weiß gar nicht, ob ich denke, aber ich gucke. Mhm. Und irgendwas wird schon passieren in meiner Rübe.
Musst du das auch machen, damit du auf Ideen kommst?
Ich komme auf keine Ideen, wenn ich in die Natur gucke.
Nein?
Manchmal schon, ja. Aber ich habe es schon mal versucht, das bewusst anzugehen, gelingt jedenfalls nicht. Ich bin gerne draußen und glaube schon, dass meine Gedanken irgendwie abschweifen, aber immer ins Positive. Mach ich oft.
Deine Gedanken schweifen immer ins Positive?
Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Spruch? Nee, also aber natürlich nicht spannend. Immer ins Positive, aber ich kann dann entspannen, wenn da nichts ist und ich einfach nur in die Gegend gucke, aufs Wasser gucke, dann bin ich tiefenentspannt. Mhm. Klingt kitschig, aber ist so.
Du liebst den Sommer auch, oder?
Ich, ja. Gerade, also Berlin, ich liebe Berlin, aber im Winter wird's hart. Mhm. Aber im Sommer ist Berlin einfach unglaublich schön, sehr entspannt.
Wo bist du am liebsten dann im Sommer?
Ich fahre dann mal aufs Land, dann gehe ich springe ich irgendwo in die Havel oder in irgendeinen See, dann kriege ich Besuch, dann gehen wir in den Biergarten und so ganz, ganz entspannt. Ich bin froh, wenn ich nicht reisen muss.
Mhm. Bist du auch mal so richtig verspannt? Man kann sich das, wenn man deine Musik hört, nicht vorstellen.
Also das wäre, glaube ich, eine Frage, die man meinen Kollegen stellen müsste. Also,
aber du kennst dich ja jetzt auch schon ein bisschen.
Ich kenne mich auch selten, dass ich verspannt bin. Nee, glaube ich schon. Wir haben ja auch den großen Luxus, dass wir als Partnerschaft unsere Aufgaben untereinander aufteilen. Also ich muss mich nicht um die Reiseplanung kümmern. Mhm. Ich kümmere mich um verschiedene Dinge. So, ich habe auch meine Aufgaben. Aber wir haben einen Geschäftsführer, örtlichen Veranstalter dann kommuniziert und all diese Dinge. Also dieses, dass man sich aufeinander verlassen kann, das ist ein großes Geschenk und das funktioniert tadellos. Darum bin ich selten wirklich gestresst, ganz selten.
Mich interessiert ja in dem Podcast eigentlich immer am meisten, wie jemand so tickt. Und das meiste hat ja damit zu tun, wie man so aufgewachsen ist.
Ja.
Was kannst du über deine Kindheit sagen, wo du sagen würdest, das hat ganz viel damit zu tun, wie ich heute bin?
Irgendwann hat mal mein Vater zu mir gesagt, da war ich ein kleiner Junge, war ich vielleicht 4 oder 5 oder so. Und dann bin ich rausgelaufen und dann hat er zu mir gesagt, willst du deiner Mutter denn nicht die Tür aufhalten? Und das hat gesessen. Er hat mich einfach nur gefragt, er hat nicht geschimpft. Und dann kam ich mir blöd vor und habe seitdem immer die Tür aufgehalten, wenn ich mit meiner Mutter rausgegangen bin. So, solche Sachen halt. Das sind so grundlegende Dinge. Ich sehe das auch bei meinem Bruder, überhaupt bei unserer ganzen Verwandtschaft so, Respekt zu haben. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es ist, glaube ich, eine ganz einfache Geschichte.
Warum war das deinem Vater so wichtig, euch das mitzugeben?
Ja, der hat nichts mitgemacht. Hat einfach, warum hält er nicht die Tür auf, gedacht. Und dann hat er mich gefragt, warum hältst du deiner Mutter nicht die Tür auf, so. Ganz klare, einfache Dinge.
Du bist auf dem Bauernhof groß geworden.
Nur die ersten Jahre, dann hat mein Vater den Hof aufgeben müssen.
Warum?
Eine Kriegsverletzung. Und das war so auch ganz gut. Wir sind, mein Bruder und ich, quasi die ersten mütterlicher wie väterlicherseits, die keine Bauern wurden. Mhm. Also mein Bruder hätte das gemacht und hätte das bestimmt gut gemacht. Und ich bin gern auf dem Land, aber alles in Maßen.
Aber hat diese, wenn ich das fragen darf, diese Kriegsverletzung, also ist, und natürlich die Erfahrung, die man im Krieg sammelt, konntet ihr darüber sprechen?
Mein Vater hat darüber nie gesprochen. Das war, er hat dann manchmal was erzählt, das war aber dann eher, waren so die Sachen, die dass sie irgendwo durchgelaufen sind. Da war dann Ostern und da waren der im Garten lagen dann Ostereier schon bemalt. Und alle hatten Hunger, aber keiner ist da dran gegangen von denen, die da durchgelaufen sind, obwohl sie da Tagen nichts mehr zu essen hatten. Solche Geschichten. Aber ansonsten hat er sich sehr zurückgehalten. Ich glaube, das ist bei dieser Generation, ich meine, er war 17, als er an die Front musste. Das ist ja brutal. Das hat ihn schon sehr mitgenommen. Ich habe ihn oft allein im Dunkeln irgendwie im Wohnzimmer sitzen sehen, abends, spät oder nachts. Also was da in seinem Kopf los war. Ich sitze aber selber auch manchmal allein im Dunkeln irgendwo im Zimmer und weiß gar nicht, was in meinem Kopf dann los ist. So, aber irgendwann, ich weiß nicht, bin dann auch gerne bei mir.
Sachen werden ja manchmal so weitergegeben, also nicht nur manchmal, sondern auch oft. Und wenn man sich so mit Trauma beschäftigt, dann gibt's ja auch wirklich so etwas Transgeneratives, dass Sachen weitergegeben werden.
Ja.
Und du hast gerade erzählt, dass du eigentlich immer meistens ziemlich entspannt bist. Und das, was diese Generation von Menschen erlebt hat, ist ja die maximale Anspannung, im Krieg zu sein. Angespannter kann man ja gar nicht sein. Wenn ich dir zuhöre in deinen Liedern, ist da immer so eine Leichtigkeit, ohne dass es jemals banal ist.
Ja.
Aber hat das damit was zu tun? Also glaubst du, dass du irgendetwas, also ist das eine Antwort darauf?
Ich weiß nicht, das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel, das so über zu interpretieren. Ich weiß, dass bei uns immer ein sehr trockener Humor gepflegt wurde. Mein Vater hat manchmal Witze gemacht, wo ich wahrscheinlich erst am nächsten Tag drüber lachen konnte, weil ich erst dann begriffen habe, was er meint. Also das war sehr, sehr trocken.
Hast du eine Erinnerung an einen
trockenen Witz? Nein. Das ist auch nichts, was man so erzählen. Also das war jetzt kein in sich geschlossener Witz und keine Pointe, die man dann jederzeit wieder rausholen könnte. Aber war dann irgendeine trockene Bemerkung so.
Mhm.
Aber das sehe ich auch bei meinem Bruder. Also meine Nichten grinsen manchmal, wenn mein Bruder und ich auf dem Sofa sitzen und nichts sagen und einfach nur gucken. Und dann begreifen mein Bruder und ich auch manchmal, wie ähnlich wir uns eigentlich sind.
Das ist ja eine totale Kraft auch, die meisten Menschen müssen ja reden, weil die Stille eigentlich nicht so richtig aushalten. Und es ist ja auch was total Kraftvolles, dass man sich in einen dunklen Raum setzen kann, ohne total deprimiert zu sein.
Nein, überhaupt nicht deprimiert, einfach nur
sein.
Ja, es ist ja immer irgendwo Licht, es ist ja nie ganz dunkel.
Ja.
Und das Auge gewöhnt sich dran und ich kann gut irgendwo auch tags. Ich könnte hier stundenlang sitzen und gucken. Und ich glaube, in meinem Kopf passiert dann gar nicht so viel, aber ich bin dann einfach sehr entspannt.
Wie ist die Musik zu dir gekommen?
Ich habe als Kind, Jugendlicher war ich in verschiedenen Chören, habe immer Musik gemacht und schon als Messdiener mit Matthias Schlierkamp, haben wir dann Musik gemacht. Merkwürdigerweise bin ich da in die Musik der 20er, 30er gestolpert und dann habe ich mir den Hochzeitszylinder von meinem Papa aufgesetzt und habe mit meinem Messdiener-Kumpel, gesungen, mein Papagei frisst keine harten Eier oder irgend so ein Unsinn. Und das waren, wenn einmal im Jahr dann bei den Pfadfindern oder Messdienern irgendwie Weihnachtsfeiern waren. Und da wurden Sketche aufgeführt, da wurde gesungen und ich habe dann immer irgendwie gesungen. Schon immer. Aber ich bin auch Fahrrad gefahren und bin auch schwimmen gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Fahrrad fahren und schwimmen zu meinem Beruf machen könnte. Also es war jetzt nichts Geplantes so.
Aber bist du der Musik so richtig verfallen? Also war ein wahnsinniger Musikfan, bin es immer noch. Und für mich war das ja Eskapismus, Begleitung. Es war eigentlich immer Musik da, also in meiner Jugend auf jeden Fall. Dann später wurde es ein bisschen weniger. Aber ich bin so richtig, ich würde sagen, totaler Music-Lover. Und für mich war das auf dem Dorf groß werdend, war das so das Tor irgendwo anders hin.
Mein Bruder hat viel Musik gehört. Der ist so gut 3,5 Jahre älter als ich und der hat dann Pink Floyd, Jethro Tull und so weiter gehört. Das habe ich dann auch gehört, weil er es aufgelegt hat. Hat mir auch gefallen. Und irgendwann bin ich dann aber auch so richtig in die Klassik gerutscht. Meine erste selbst gekaufte Platte war Beethovens 9. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Mein Vater hat immer sehr gern, James Last gehört oder sowas. Wir haben Musik gehört, aber jetzt nicht so übermäßig. Und dann war ich, wie gesagt, in Köhren.
Von welchem Jahr sprechen wir da ungefähr? Das machst du doch dann 70er?
Ja, ja, genau.
Und da war ja dann Punkmusik auch irgendwie am Start.
Kam schon. Dann später so ein bisschen dazu, glaube ich, ne? Oder?
Aber was haben so Mitschüler gesagt? Fanden die das? Also da ist
die fanden das schräg, was ich gehört habe.
Ja.
Und ich habe immer mit allen rumgehangen und die haben mich akzeptiert und ich fand das, also ich fand es interessant. Das waren ja trotzdem, auch wenn sie andere Frisuren hatten als ich oder so, ne? Und ich hatte keinen Parker in der Drahtbürste. Hatten aber alle. Mhm. Und das hat aber nicht gestört. Also ich habe auch oft da mit den verrückten Vögeln rumgehangen oder auch denen, die irgendwie so eher die Rabatzbrüder waren. Fand ich immer spannender, als mit so Langeweilern rumzuhängen. Weil ich selber vielleicht zu langweilig war, fand ich das toll. Nein, ist das jetzt Fishing for Compliments. Ich habe, das hat sich schön ergänzt.
Also gerade als Teenie möchte man ja irgendwie eigentlich dabei sein.
Ja.
Also, und du hast mal irgendwann gesagt, ich war nie richtig jung. Diesen Satz fand ich bemerkenswert.
Ja, und ich wahrscheinlich auch nie richtig alt. Irgendwie so, das hat spielte für mich so keine Rolle. Ich habe mich nie als ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich so, wenn ich Säuglinge sehe, die sehen ja aus wie alte Zwerge und die werden dann erst so nach ein paar Monaten sehen die dann wieder aus wie Kinder. Ich glaube, man kommt so ziemlich fertig, also komplex und in sich geschlossen auf die Welt und dann verändert man sich da mit den Jahren und auch mit der Erziehung, mit der Kindheit. Aber ich glaube, so der gewisse Charakterzug ist dann da, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, wie das ist, wenn man dann mal tot ist und einem die ganze Welt erklärt wird. Ich weiß nicht, wie lange das dann dauert, aber wenn man dann mal begriff, ach, so funktioniert das ganze System. Also irgendwie glaube ich schon, dass da mehr ist als das, was wir so jeden Tag erleben oder mitbekommen. Ich möchte jetzt erstmal nicht tot sein, aber so es wird eine Erklärung dahinter sein und auf die bin ich schon sehr neugierig.
Was glaubst du, wie diese Erklärung? Ich finde das spannend. Ich habe neulich auch mit jemandem viel über den Tod geredet,
ja,
mit einer Sterbebegleiterin, weil ich lange sehr irgendwie doch sehr Angst vorm Tod hatte und jetzt versuche mich dem so zu nähern und dann nicht mehr so irgendwie komisch zu verkrampfen, wenn es darum geht. Was glaubst du, was passiert, wenn der Tod kommt oder wenn man tot ist?
Ich glaube, dann wird man erstmal die Chance bekommen, über sein Leben zu reflektieren und dann nochmal drauf zu gucken. So wie so ein Dia-Vortrag. Das war dein Leben und das, die Chancen hast du verpasst und das hast du falsch gemacht und so weiter und so fort. Und ich denke mir manchmal, wahrscheinlich war ich schon mal auf dem Planeten und habe jetzt nochmal eine Chance bekommen, zurückzukommen und die Musik zu machen, die ich liebe und mich zu verwirklichen. Und dann kommt irgendwann mal einer, der dann sagt, ja, aber du hast doch alles gehabt, was du wolltest. Aber warum hast du? Und dann kommt eine Frage, wo ich denke, ja, stimmt.
Ah, komm, du hast doch bestimmt eine Frage im Kopf.
Nee, habe ich nicht. Also so elementare Geschichten, keine Ahnung, die man nicht begreift, während man lebt. Ich glaube nicht, dass ich existenzielle Fehler bis dato begangen habe, aber weiß ich nicht. Ja, spannend. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich glaube aber jedenfalls, dass das, was da ist, nur so ein Gastspiel ist.
Das, was wir jetzt hier haben?
Ja.
Und ein Gastspiel, was danach in einer anderen Form weitergeht und davor auch in einer anderen
Würde mich
Form?
Wundern, ja. Ich komme mir immer so vor, wie, mir kommt es immer so vor, als ob man eigentlich wie so ein Behälter ist oder ich höre Radio.
Ja.
Und dann kann ich nicht das Radio auseinanderschrauben, um zu wissen, wie sieht denn so eine Geige aus oder so. Oder wie kommt die Musik in das Radio? Wenn ich das Radio auseinanderschraube, sehe ich lauter Zeug, Gabel und so weiter. Aber die Musik, die kommt ja aus einem Radiosender und wird dann da erst in das Radio gestopft. Und das, wenn unser Radio dann mal irgendwann auf den Müll kommt, dann wird das, was ins Radio reingekommen ist, also das, was den Menschen ausmacht, muss von irgendwo hergekommen sein. Und das werden wir dann begreifen. Das ist meine Vermutung, keine Ahnung.
Und ist es Vermutung oder vor allen Dingen Hoffnung?
Also,
weil sonst wär's
die ja Hoffnung wäre ja dann, was hat die Menschheit bis dahin daraus gelernt? Und wenn man sich anguckt, was in der Welt los ist, nix. Totale Stagnation. Jetzt fallen wir gerade wieder zurück ins Mittelalter, gehen aufeinander los. Also sehr frustrierend alles. Ich verstehe es nicht. Die Fragen, weiß nicht, ob man da dann jemals eine Antwort drauf bekommt.
Aber ich finde es eine schöne Hoffnung, dass es diesen Moment gibt, dass man irgendwann an irgendwo liegt oder sitzt und dann kommt jemand oder etwas und reicht wie so ein Zettel und da steht dann drauf.
So läuft das hier.
Deswegen.
Ja, und dann denke ich, okay, dann wir sind jetzt quasi, das ist jetzt hier unser Leben auf der Erde, das ist die Grundschule. Mhm. Und dann kommen wir auf die weiterführende Schule. Oder wir werden wieder zurück, weil wir nicht verstanden haben. Werden wir nochmal eingeschult, müssen nochmal. Deswegen bin ich ja nicht so sehr für die Wiedergeburt, weil ich habe keinen Bock mehr in die Grundschule zu gehen. Oder?
Ich auch. Also ich wollte gerade sagen, wirklich, ich hatte keine Angst vorm Tod bis jetzt.
Bis jetzt.
Jetzt ist sie wiedergekommen.
Nein,
nochmal
nicht nochmal
in die Schule. Nee, das wäre für mich das Schlimmste
der Welt. Eben. Aber ich meine, es geht ja, keine Ahnung. Wir werden es dann irgendwann rausfinden. Können wir die letzten 10 Minuten, die ich hier geredet habe, rausschneiden?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist das Allerspannendste, sag ich dir jetzt schon. Und sag mal, gibt es eine leise Vermutung, warum du auf der Welt bist?
Ja, das wüsste ich auch gern. Da kann ich nichts zu sagen. Vielleicht, weil ich jetzt nochmal auf die Welt darf, weil mein erstes Leben vielleicht an die Wand gefahren ist. Und jetzt darf ich mal eins mal erführen, bei dem ich von dem leben kann, was mir Spaß macht, was mich glücklich macht, Musik zu machen. Also es ist ja ein Zufall, dass ich mit diesem Repertoire so weit gekommen bin.
Wahnsinn, eigentlich.
Oder?
Ja.
Wenn ich jetzt auf die Welt gekommen wäre, in 30 Jahren wäre das nicht so einfach möglich gewesen. Oder wenn ich noch früher auf die Welt gekommen wäre, hätte es ganz viele gegeben, die sowas machen, was ich jetzt mache oder so. Keine Ahnung.
Ja.
Ein glücklicher Zufall, dass das gerade den Nerv der Zeit trifft. Ich weiß noch, als wir angefangen haben mit dem Palastorchester, da waren wir ja gerade mal so in den Mid-20ern. Und da haben wir die Reporter gefragt, wie kommen so junge Leute darauf, so alte Musik zu machen?
Mhm.
Keine Ahnung. Letztendlich so, wenn wir das Repertoire gespielt haben, so die Originalnummern aus den 20er, 30er Jahren, die Leute die lachen an den lustigen Stellen wie vor 80 Jahren. Und die lachen und sind betrübt oder berührt an denselben Stellen, an denen die Stücke was Berührendes ausdrücken oder Gefühle ausdrücken. Es ist ja nicht nur alles albernes Zeug, sondern es sind ja auch oft sehr starke, sehr, sehr starke Gefühle, die da vertextet wurden, vertont wurden. Und das wirkt nach wie vor. Sonst, ich habe keine Lust auf Nostalgie.
Mhm.
Für mich ist das eine zeitlose Qualität. Also ich war immer weit davon entfernt zu sagen, früher war alles besser oder so. Es gab zu der Zeit ganz schlechte Musik auch. Nur haben wir das Glück oder die Chance, die schlechten Sachen beiseite zu lassen und nur diese Nummern rauszunehmen, die noch zünden und die funktionieren.
Ich finde es interessant, dass du so versuchst zu leben, dass dein altes Leben, was da vielleicht schief geht, richtig zu machen und dass du das in deiner Kunst auch wiederum machst, dass du sagst, guck mal, hier ist das große Programm, all die Lieder, die geschrieben worden sind.
Hm.
Und dann suche ich mir aber auch das Beste raus und versuche das auch wieder richtig zu machen,
ja,
und weiterzutragen. Und dass das bleibt, was gut ist.
Und ist so viel von Zufällen abhängig und Glück und so weiter und so fort. Also ich meine, wir haben da mit unseren Kommilitonen das Original-Orchestermaterial gehabt aus der, mhm, Zeit und haben so bei Studentenbällen oder Straßenfesten immer mal wieder irgendwo spielen können. Das war schön, konnten wir unser Studium finanzieren.
Waren das aber Menschen, die das so genauso, oder sind das Menschen, euch gibt's ja immer noch, so zusammen, die diese Liebe von Anfang an so geteilt haben, oder warst du derjenige, der gesagt hat?
Nee, das waren mehrere Leute. Also wir haben uns in verschiedenen Ensembles gefunden. Ich habe noch in anderen Bands auch gesungen und so weiter. Wir hatten auch ein Quintett, was Jazz gemacht hat. So, die haben sehr ihren Stil gehabt. Da war Christoph Israel auch schon immer dabei und hat so seine Art zu Klavier, die auch ein bisschen auch aus der Klassik kommt, aber auch so aus dem Jazz und eine Mischung. Und hatten wir ganz wilde Saxophonen, tollen Bassisten, Schlagzeuger und so weiter. Und ich habe aber immer so gesungen, wie ich jetzt singe, so ungefähr.
Mhm.
Und das war ein schöner Kontrast, das hat funktioniert. Und so ging das dann immer weiter. Also ich habe in verschiedenen Ensembles gesungen, weil es mir Spaß gemacht hat und leben konnte ich davon nicht, aber das war so der Anfang. Und dann mit dem Palastorchester ging es dann so ein bisschen weiter, haben auch schon Konzerte gegeben. Aber uns war allen klar, dass am Ende des Studiums wird sich die Sache dann erledigt haben.
Das war also dann Ende der 80er in Berlin, oder?
Wir haben uns 86 gegründet. Auf der ersten Platte steht drauf, ich wusste es selber nicht mehr, aber 1986 gründete sich und aus Kommilitonen verschiedener Fakultäten das Originalmaterial. Das sind so diese Zufälle, die es ja gegeben haben.
Ihr habt euch ja die ganze Zeit an Material bedient, was es schon gab.
Genau, das Original Orchestermaterial der 20er, 30er Jahre, das hat niemand aufgeführt zu der Zeit. Doch, es gab das Pasadena Ruforchester, aber in Deutschland gab es das eben nicht, dass jemand ein Orchester hatte. Natürlich gab es Robert Kreis schon und auch Tuco hat natürlich am Klavier sich begleitet, aber ein Orchester von 13 Leuten, das hat es nicht gegeben.
Und warum hattest du das Bedürfnis, ein Song namens Ein Schwein ruft mich an?
Ich bin nach Hause gekommen.
Kein Schwein ruft mich an.
Kein Schwein ruft mich.
Nicht ein Schwein.
Kein, erst keins, dann eins. Bin nach Hause gekommen und der Anrufbeantworter zeigte eine Null. Und da habe ich gesungen, kein Schwein ruft mich an. Und dann notiert, weil ich dachte irgendwie, ja, mal gucken. Fand ich irgendwie lustig. Und dann habe ich ein, zwei Zeilen einfach notiert und habe das aber wieder vergessen. Und 2 Jahre später oder so ungefähr meinte mal jemand, es ist eine Benefizveranstaltung, Anfang der 90er, ich glaube 91 oder 90, sollte jeder irgendein Stück aufführen. Merit Becker hat auch mitgesungen. Ich habe was gesungen und ich glaube mit Merit, jedenfalls habe ich gedacht, cool, jetzt gehe ich auf die Bühne und alle denken, ich singe ich küsse Randmadame oder irgendein Klassiker. Und dann habe ich gedacht, dann fiel mir diese Zeile wieder ein und habe dieses Stück zu Ende geschrieben. Und die Leute haben sich scheckig gelacht. Und dann hat der Verlag, der Meise Verlag, wo wir damals sagen, meinte dann, das könnte man doch mal als Single rausbringen. Waren auch ein bisschen ängstlich, weil das ist schon eine sehr derbe Zeile. Das hat ja keine Punkband zu der Zeit verwendet. Solche Kraftausdrücke. Und dann haben wir das fürs Orchester arrangiert. Und das war zuvor nur am Klavier. Und die Leute, ich musste 8-mal unterbrechen und aufhören, bis die Leute sich wieder beruhigt haben. Weil es passte einfach nicht zusammen, dass jemand im Frack da steht und solche derben Vokabeln um sich wirft. Und das war der, ja, weiß ich nicht. Und wenn man kein Deutsch kann, könnte, dann klänge das Stück ja wie aus den 20er Jahren oder so.
Ja. Ne? Ich habe das damals, so habe ich dich kennengelernt. Ich glaube, ich meine, es lief dann bei Radio Fritz.
Ja.
Oder Radio 1, ich weiß nicht mehr genau. Und ich dachte natürlich, wahrscheinlich wie alle anderen auch, die spielen jetzt einen ganz, ganz alten Song. Und irgendwie haben sie einen gefunden, wo das so gesungen wird.
Ja, ja.
Und dann aber kommt irgendwann, aber das gab doch noch gar kein Telefon in der
Form. Also, und Anrufbeantworter gab es eben auch nicht. Ja. Also das war, waren so Brüche.
Und hast du es dann in dem Moment richtig ernst genommen, weil du gemerkt hast, also bis dahin war das ja, du hast ja schon erzählt, ne, so ein bisschen, ja, das wird eh wieder vorbei sein.
Das war mir von Anfang an klar, dass das nicht, und kein Schwein ruft mich an, war es lustig. Und dann sind wir mit dieser Nummer plötzlich über die Grenzen Berlins bekannt geworden und sind im Fernsehen aufgetreten. Und ich weiß von einigen Radiomoderatoren, die gesagt haben, wenn ich das Stück gespielt habe, haben die Leute angerufen und sich beschwert. Was soll denn das? Das kann man doch nicht im Radio spielen. Und für uns war das aber der Türöffner. Wir waren dann plötzlich in Österreich auch und in der Schweiz. Und wir waren die Band, die Kein Schwein ruft mich an spielt.
Wie fanden das deine Eltern?
Meine Eltern waren entsetzt. Meine Mutter rief mich, sind im NDR 92 zum ersten Mal mit der Nummer aufgetreten. Und am nächsten Morgen rief mich meine Mutter an und sagte, Junge, was war das denn? Oma hat auch schon angerufen, sie hätte immer nur Schwein und Sau verstanden. Ja, die Leute finden es lustig, aber ihr habt doch auch andere Stücke. Wieso machst du denn sowas? Und ich habe nicht mal mehr erzählt, dass ich die Nummer selber geschrieben habe. Dann hätte ich Heiligabend nicht nach Hause gedurft wahrscheinlich oder so. Aber es war Zufall. Und und dann habe ich danach immer noch auch selber Stücke geschrieben, so Klonen kann sich lohnen oder Rinderbahn, also aktuelle Themen im Stil der 20er, 30er Jahre verarbeitet. Das war aber längst nicht mehr so erfolgreich.
weil du etwas versucht hast?
Ja, das war dann, ich war jetzt nicht von Ärger zerfressen, aber ich, für die Konzerte am Abend hat es funktioniert, aber es wurde nicht mehr im Radio gespielt. Mhm. Egal. Also,
wie hat das aber dieses Gleichgewicht der Band verändert, wenn man, ne, also eigentlich, wir machen das so ein bisschen und dann wird das so ein Hit, dann ist der Sänger plötzlich bekannter, der wird plötzlich ehrgeiziger. Also, also gerade, ich meine, schon bei vierköpfigen oder dreiköpfigen Band sorgt das für, ja, kann das für kleine Erdbeben sorgen. Wie war das bei euch?
Also es war von Anfang an so, dass ich mehr Geld bekommen habe, wenn ich verspreche, nicht in anderen Bands mitzuspielen.
Wie?
Ja, also ich habe manchmal auch in anderen Bands gespielt und dann habe ich die mich gebeten, das nicht mehr zu tun. Dafür kriege ich mehr Geld. Da habe ich gesagt, ja, okay.
Habt ihr den Deal immer noch?
Den haben wir immer noch. Ich darf jetzt ab und zu noch mal woanders. Ich war dann auch mal beim Ensemble Modern oder so, aber so fing es an.
Ja.
So, dass das oder nicht bei Kuma so.
Natürlich auch.
Ja, genau, als Gast mal irgendwo. Aber jetzt, dass ich irgendwie. Das
ist ein wunderbarer Deal eigentlich.
Ja, ja. Aber was ich sagen will, ich habe mich da nie in den Vordergrund gedrängt. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis oder eines der Gründe, warum wir das jetzt seit 40 Jahren machen. Also wir haben uns alle unter Kontrolle. Keiner dreht durch. Wir sind alle dankbar, dass es so funktioniert und wir sind alles Partner. Jeder, der in einer irgendwie sich für die Reise mit der Reiseplanung auseinandersetzt, dann wird er dafür bezahlt. Wenn einer die Probenleitung übernimmt und vorbereitet, wird er dafür bezahlt. Wenn einer Geschäftsführer ist, wird er dafür extra bezahlt. Also alle.
Das ist eine richtige Firma.
Eine Partnerschaft, ja. Hm. Und alle sind in der Verantwortung und keiner lehnt sich zurück.
Wenn man dir jetzt so gegenüber sitzt, hast du was. Total, also finde ich total entspannt ist. Nun ist es aber so, wenn man so auch erfolgreich ist, wenn man so viel macht, dann sind das ja oftmals auch Situationen, die eben überhaupt nicht entspannt sind. Wie schaffst du das, dass du, oder hast du es früher vielleicht sogar mehr schaffen müssen, dann bei dir bleibst?
Naja, wenn Stress kommt auf, wenn wir zum Beispiel, wenn ein Flieger nicht kommt oder wir im Stau stehen oder irgendein technisches und da sind dann eben aber auch, da kann ich mich dann auch auf mein Team verlassen oder auf, können wir uns aufeinander verlassen, dass dann, okay, wir steigen am nächsten Bahnhof aus und nehmen Mietwagen und fahren dann weiter. Da bin ich raus aus dieser Organisation und das gibt mir auch dann die Möglichkeit, ganz entspannt auf das Konzert zuzugehen. Sind wir irgendwo in Amerika gelandet und unser Gepäck kam nicht an. Also die Instrumente, ja. Aber zum Beispiel die Anzüge, Smoking nicht. Und ich habe aber meinen Frack immer im Handgepäck. Weil ich will nicht irgendwie dann in irgendeinen Supermarkt gehen und gucken, haben die noch einen Anzug irgendwo. Und unsere Geigerin, glaube ich, hatte auch ihr Kleid dabei. Und dann sind wir mit dem, ich weiß gar nicht, was war das, irgendeine Universität, Pennsylvania, keine Ahnung. Jedenfalls sind die Jungs alle im T-Shirt der Universität aufgetreten. Nur ich war im Frack und die Geigerin im Abendkleid. Also per Zufall. Wurde dann so organisiert. Und wir haben es dann so mit einer Selbstverständlichkeit sind wir dann da auf die Bühne gegangen und die Leute haben das als Ehrerbietung der Universität und haben uns dann gefeiert. Und dann habe ich gesagt, nee, ist so, unser Gepäck ist auf dem Weg. Es ist, glaube ich, inzwischen gelandet, aber muss jetzt mit Taxen ankommen. Und im zweiten Teil waren wir dann alle komplett in Smoking und wie es sich gehört. Aber das war dann wie durchinszeniert. Ne? Das war ein Zufall. Und ich war komplett entspannt, weil ich wusste, es kümmern sich Leute im Orchester darum, dass der restliche Krempel ankommt, die Instrumente ankommen und alles andere.
Das heißt, auch. Du kannst das gut abgeben?
Ich kann das sehr gut abgeben.
Also du kannst vieles gut abgeben.
Ja.
Was ist dieser Frack für dich?
Das ist mein Schutzmantel. Wenn ich den anziehe, bin ich in meiner Rolle.
Ah, du bist dann in einer Rolle?
Ja.
Okay.
Also sagen wir mal nicht Rolle, dann habe ich meine Haltung. Das wäre was anderes, wenn ich da jetzt im normalen Anzug auf die Bühne ginge oder so. Das macht schon was aus.
Was gewinnst du und was verlierst du dadurch?
Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, was ich anhabe, weil mir das ab weil ich mir das selber abgenommen habe. Ich muss nicht vor jeder Tournee oder jedem Programm mir neu überlegen, trete ich jetzt im grünen Frotteeanzug auf oder in einem gelben.
Ja, aber das ist, du sagtest Schutz.
Ja, Schutz, Stütze oder Hilfe, so. Schutz, ist ja, Schutz ist, glaube ich, zu groß, das Wort. Einfach so eine Hilfe, sofort reinzukommen ins Programm.
Was bleibt dann außen vor? Also was lässt du in dem Moment draußen? Was verlierst du in dem Moment?
Ich verliere gar nichts, gewinne die Ruhe, mich auf das Programm verlassen zu können. Also das ist ja alles durchinszeniert. Wir bauen uns ein Programm, dann haben wir irgendwann mal in kleineren Städten Generalproben und sehen, das funktioniert nicht. Wir müssen hier schneller werden oder langsamer und hier brauchen wir ein bisschen so. Und dann kann sich jeder einbringen, dann kriegen wir da neu, dann probieren wir es nochmal aus. Und dann ist das wie ein Theaterstück durchinszeniert. Ich weiß dann meine Moderationen, wir haben eine Lichtchoreografie. Es ist wie ein kleines Theaterstück mit Musik. Und egal, was vorher passiert, was für ein Chaos auf den Schienen oder auf der Bahn oder was schief geht, das gibt uns eine Sicherheit, wenn wir dann um 8 Uhr auf die Bühne gehen. Also mir auf jeden Fall und den Kollegen ja auch. Und unserer Geigerin und so weiter. So, klar, es hat sich so ergeben. Früher haben wir öfter auch mal noch während des Konzerts, habe ich dann mal gesagt, wollen wir nicht jetzt die Nummer spielen oder so. Das war aber ganz zu Anfang. Das haben wir dann immer abgelegt, zumal ja dann auch die Lichtchoreografie immer wichtiger wurde.
Warum hast du deinen Namen geändert?
Mein Lehrer meinte, sie machen sich gerade einen Namen als Sänger der 20er, 30er Jahre. Sie wollen noch an die Oper. Und das war noch zu der Zeit, als ich dachte, ich werde irgendwann mal an die Oper gehen. Und wir haben nicht gedacht, dass das so lange geht mit dem Palastorchester. Wir haben gedacht, wir sind eine Studentenband und gehen auseinander, wenn wir dann an der Oper oder im Orchester irgendwie eine Stelle bekommen. Und da war mir eine Trennung wichtig. Also namentlich Trennung wichtig. Wenn ich geahnt hätte, dass das so lange gut geht, hätte ich das nicht gemacht. Der Name ist ja nicht besser oder schlechter, sondern nur ein anderer. Um dann später wieder in die Klassik zu gehen. Und das glücklicherweise musste ja nicht gemacht werden.
Bist du irgendwo noch Matthias?
Nur bei der allerengsten Verwandtschaft. Und ich wurde immer Matze oder Maxe genannt. Und darum war Max sehr naheliegend.
Ja, bei mir kam das Matze irgendwann. Ich war auch die ganze Zeit immer Matthias. Ja. Und das für mich ist immer ganz merkwürdig. Also es gibt zum Beispiel den Alexander, der hinter dir sitzt. Der nennt mich, also der ist einer der wenigen, der mich Matthias nennt. Und nicht immer so ganz zu mir. Es gibt so einen kurzen, weil nur meine Mutter mich so nennt und mein Vater. Und dann ist es immer so ein ganz...
Ich habe den Namen auch komplett übernommen. Aber es hat nichts... Es ist einfach nur entstanden, um mich für die klassische Karriere noch ein bisschen sauber zu halten. Ich habe da aber nicht mehr viel gemacht. Ich habe meinen damaliger Lehrer, Gesangslehrer, mein Stefan Bivier, der hat mich ein, zwei, drei Mal für Carmina Burana engagiert. Aber das war spannend. Aber ich habe auch dann begriffen, dass aus mir kein großer Opernsänger wird. Also ohne Koketterie. Ich bin mit dem, was ich jetzt mache, hochglücklich.
Deine Stimme für mich ist die... Ja, irgendwie einer der besondersten Stimmen. Es gibt so drei Sänger in Deutschland, die ich dich total stimmlich verehre. Das bist du, das ist Herbert Grönemeyer und Judith Holofernes.
Na, da habe ich ja...
Hast du Glück.
Nein.
Und die anderen auch.
Ja.
Nein, aber das ist, weil ihr so Stimmen habt, die sofort passiert etwas. Man ist irgendwie woanders und sie sind... Es gibt nichts Vergleichbares. Die klingen nicht wie irgendjemand, sondern das ist das.
Da bin ich dann eben tatsächlich auch sehr dankbar, weil die Stimme kann man sich ja nicht aussuchen.
Oh, du hast Gesang studiert.
Ich habe Gesang studiert, habe meine Stimme auch ausbilden lassen. Ich habe meine Lehrerin, Frau Katzer, hat immer gesagt, ein Sänger steht morgens auf, dann kam noch ein Wort und dann fängt er an zu singen. Also kein Firlefanz, um seine Stimme zu machen, sondern rein technisch die Sache anzugehen. Auch wenn ich erkältet bin oder so, kann ich eigentlich bisher immer auf die Bühne gehen, weil das ist wie ein Handwerk. Und das habe ich tatsächlich lernen dürfen. Aber dass die Stimme so ist, wie sie ist, ist ja Teil der Natur. Das ist ein Geschenk Und das, da bin ich sehr dankbar.
Passiert dir deine Stimme oder kontrollierst du die?
Natürlich kontrolliere ich alles und weiß genau, was ich tue. Mit jeder Farbe. Also am Anfang habe ich, also ich hatte immer ein Faible für das Repertoire der 20er, 30er Jahre, habe auf dem Flohmarkt in Münster auch viele Schellackplatten gekauft. Und dann habe ich dann manchmal, was heißt so am Anfang, Frauen, so die das immer den Grammophonklang so ein bisschen zu imitieren. Und das habe ich aber nach und nach abgelehnt. Dann hat aber bei den Aufnahmen der Aufnahmeleiter vom Verlag gesagt irgendwie, nein, jetzt Sie müssen das R-rollen, sonst erkennt Sie ja keiner mehr. Und dann habe ich das immer noch ein bisschen länger beibehalten, als ich es eigentlich wollte. Aber spätestens mit den Popsongs, also Rabe-Popsongs, habe ich das dann komplett an den Haken gehängt. Weil da passte das dann sowieso nicht mehr. Ich habe es eigentlich schon viel früher an den Haken gehängt. Aber das war ganz am Anfang, habe ich versucht, immer noch ein bisschen das Grammophon zu imitieren. Aber das ist Quatsch. Das habe ich dann gelassen.
Woran erkennst du, dass der Ton, dass der wahr ist? Also ich kann mir vorstellen, du kannst 100 verschiedene Versionen singen. Aber gerade wenn du was interpretierst oder auch wenn du einen Song mit jemandem schreibst und nimmst den auf, woran erkennst du für dich, dass jetzt hat's gepasst?
Ich glaube, das weiß ich schon vorher, bevor ich da so eine Aufnahme höre. Also es ist ganz, wenn man es dann hört, dann weiß man, was man falsch gemacht hat. Aber im Grunde die Fahrtrichtung, die kommt dann schon mit der Melodie und dem Text. Ich glaube, das hat jeder Sänger, so ein Gefühl dafür, wie jetzt diese Zeile und wie die Phrase gesungen werden muss.
Aber man trifft das ja nicht immer. Also wenn man
Natürlich sein, dass und manchmal verändert sich das auch. Vor dem letzten Programm war ich stimmlich ein bisschen angeschlagen und habe dann bei den Proben alles eine Oktave tiefer gesungen. Aber bei einer Nummer hat sich der Charakter des Stückes total verändert und die Kollegen haben dann gesagt: Wow, lass das doch so, bleib doch in eine Oktave tiefer. Und dann habe ich das beibehalten und das hat dann einen ganz anderen Charakter bekommen. Und solche Sachen ergeben sich da manchmal. Das kann man nicht planen.
Hast du so stimmlich Angst vorm Älterwerden?
Also es gibt ja... Nee, gar nicht. Komischerweise nicht. Also das Material funktioniert noch. Also ich habe auch schon mal erlebt, dass zu viel los war. Eine Veranstaltung war und ich sehr viel reden musste. Forciert gegen den Krach drumherum. Und dann hing die Stimme ziemlich durch am nächsten Tag. Und es hat gedauert, bis sie sich wieder erholt. Also ich glaube, das kann schon, da muss man aufpassen. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Material so erhalten bleibt. Aber bisher, toi, 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 hat es geklappt.
Wonach suchst du in deinen Liedern? Gibt ja so zwei verschiedene. Die einen, die Interpretation von Songs, die schon da waren. Und Songs, die jetzt neu mit dir, auch mit anderen Schreibern zusammen entstehen.
Da weiß man bei der sofort, weiß ich dann, diesen Satz kann ich nicht singen. Also das ist ja immer so ein Ping-Pong-Spiel. Wenn ich mit Annette Humpe oder Achim Hagemann, Ulf
und Peter
von, wenn ich mit denen an Ideen arbeite, dann weiß ich sofort, das kann ich nicht singen oder das passt total. Das merkt man dann einfach.
Sind das Ideen oder sind das Gefühle? Also wenn du
Zeilen, das sind einfach Zeilen. Was hältst du denn davon und so? Und dann,
wenn ich meine das anders. Ich meine das von dem. Ich habe mal Farin Urlaub interviewt und der hat gesagt, seine Songs handeln zu 90-95% überhaupt nicht von ihm. Haben nichts mit ihm zu tun. Das sind einfach Ideen von Songs. Und gerade bei den Songs, die mir total nahe gegangen sind, also die Liebessongs, die sind also noch am allerwenigsten von mir. Und mir haben die aber so viel bedeutet.
Aber die hat er sich selber ausgedacht?
Ja, genau. Genau.
Ist und, ja interessant.
Und ich fand das interessant, dass er einfach also eine Art, der ist dann einfach Komponist und schreibt Lieder und hat Ideen zu den Liedern, aber es ist nicht er, der da unbedingt, also es ist nicht, wenn er ich singt, ist er das nicht. Und das habe ich mich gefragt bei deinen Songs, ob das du bist.
Es ist manchmal oder gar nicht so selten, dass man dann irgendwie eine lustige Idee hat. Also zum Beispiel jetzt haben wir vor einiger Zeit, das ist schon eine ältere Nummer, aber wir werden es jetzt neue Programm aufnehmen. Du passt auf mich auf. Das ist eine Zeile, die Annette Humpe mir genannt hat. Was hältst du denn davon? Da habe ich sofort Hurra geschrien und dann geht das so hin und her, so Ping-Pong-Spiel mit den Ideen und man kommt dann immer weiter. Aber das ist jetzt nicht so dass ich selber drauf gekommen wäre. Aber ich kann es nicht singen, wenn ich nicht selber hundertprozentig davon überzeugt bin, dass man das so, also pass auf, dass ich nicht noch im Gulli lande und so. Und das, ich weiß noch, wie meine Mutter gesagt hat, als ich nach Berlin ging, nicht, dass du mir in der Gosse landest. So, ne? Und deswegen passte das mit dem Gulli wunderbar. Und nichts, was ich singe, würde ich nicht unterschreiben. Also ich kann nicht irgendwas singen, von dem ich nicht überzeugt bin. Und wenn dann Ideen fliegen, müssen die mir eben gefallen.
Aber es ist nicht, dass du damit etwas verarbeitest.
Nee.
Nein, das meinte ich. Den Schmerz von der Seele singen und schreiben.
Ja, aber ich glaube, so ein paar Sachen schwingen dann doch immer mit. Irgendwie, es wird wieder gut, auch wenn es nicht so aussieht. So, das sind schon Zeilen, die nicht aus der Luft gegriffen sind. Das
ist mein Lieblingslied.
Ja, und das ist ja ganz aufrichtig und funktioniert aber auch nur, wenn man, also für mich, ich könnte das gar nicht aufführen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass das eine Aussage hat. Ich muss den Menschen nicht die Welt erklären, aber so ein paar Sachen so klar mal zu formulieren, macht mir einfach Spaß und macht mich froh, das dann auch auf die Bühne zu bringen.
Also diesen Song, Es wird wieder gut, singst du den dann auch erstmal für dich? Also ist das, also es ist ja ein, im Grunde ja schon, also mir hat der Song total viel Hoffnung gegeben in dem Moment, wo es irgendwie nicht so doll war und dann kommt so ein Lied und dann denkt man so, oh, okay, das ist jetzt die Medizin, die ich gebraucht habe und dann nimmt man das ein paar Wochen ein, wie Paracetamol und immer wenn ich das Lied jetzt höre, dann denke ich an den Moment und weiß, okay, das ist jetzt in meiner Hausapotheke drin, wenn es mal doof wird.
Ja, schön, aber solche Resonanzen dann zu bekommen, das denkt man nicht, wenn man das schreibt. Und im Nachhinein, wenn ich solche Kommentare dann bekomme, auch von Leuten, die sagten, ich war im Krankenhaus und das hat mir so geholfen, die Monate da zu überstehen, dann bin ich selber berührt und wirklich erschüttert, so dass das, was man so einfach mal im Kopf hat, so eine Wirkung hat. Irgendwie. Das ist schon ganz eigenartig.
Und hast du das in dem Moment, dieses Lied, also wem hast du das gesagt, es wird wieder gut? Hast du das dir selbst gesagt?
Das war mit Achim Hagemann. Wir haben da eine Idee. Er hatte eine Idee für eine Zeile und dann habe ich gesagt, das habe ich von Loriot gelernt, positiv zu formulieren.
Bist du dann auch berührt, wenn du das zum ersten Mal hörst?
Also nein, ich bin. Ich höre mir das dann an und überlege, was man besser formulieren kann.
Okay.
Nee, ich bin überhaupt nicht gerührt von was von dem, was ich mache.
Nein.
Nein. Ich meine, ich merke dann, das ist aufrichtig so. Ich höre. Wenn ich mir die Aufnahme dann im Studio anhöre, sage ich, nee, das müssen wir normal machen. Oder ich sage irgendwie, ja, das passt. Es ist so ein bisschen vielleicht so, wenn man einem Freund oder irgendwem einen Brief schreibt. Dann schreibt man den Brief und liest sich den nochmal durch und sagt dann, ja. Oder man sagt, nee, da musst du nochmal ran. Und dann macht man das nochmal. Und so ist es bei den Liedern auch. Wenn man jemandem wirklich was mitteilen möchte oder ihn was wissen möchte, wie es ihm geht oder so, dann merkt man das bei den Formulierungen, ob man das so machen kann oder nicht. Und so ist es, glaube ich, beim Liederschreiben auch. Und manchmal weiß man hundertprozentig, dass man auf dem richtigen Weg ist, aber manchmal muss man nach einer Zeit revidieren und sagen, nein, weg damit. Haben wir uns vergaloppiert. Das ist ganz eigenartig. Oder man spielt es dann Freunden vor. Dann hört man nochmal anders zu. Das ist so, wie wenn man jemanden als Freund oder jemanden, den man gut kennt, durch die eigene Wohnung führt. Dann sieht man seine Wohnung anders.
Ja.
Man geht dann selbst wie ein Fremder durch. Und so ist es dann beim Anhören von den Stücken, die seit einer Woche irgendwo rumliegen, auch. Man hat dann strengen oder neutralen Blick da drauf, einen anderen, distanziert drin.
Ich finde es mit dem Brief total gut. Das ist ein total schönes Bild, dass man hat ja, wenn man so ein Lied hört und dann ist sowas wie, es wird wieder gut.
Ja.
Und wenn man das von einer Stimme hört, die man schon kennt, und dann ist das ja genau das manchmal braucht man ja einfach einen Brief. Und ja, das ist ein total
schönes Bild. Und wenn man dann liest, dann weiß man sofort, diese Zeile, kann ich so nicht luschigen. Das ist nicht das, was ich meine.
Ja.
Das muss ich nochmal neu formulieren und dann schreibt man es durch und macht es nochmal.
Welche Rolle spielt Trost?
Trost?
Trost. Weil ich dich ja jetzt schon versucht, ein paar Mal darauf festzunageln, dass du so positiv bist mit deiner Musik und sowas. Ja, so eine wie gesagt, nicht im Ansatz harmlos, aber also Leichtigkeit hat ja manchmal schon, dass es so harmlos ist, aber das ist ja, du machst ja überhaupt nicht harmlose Musik. Mhm. Aber es ist diese Leichtigkeit, wenn ich die Cover sehe, wenn ich dich sehe, es ist, also es fällt mir schwer, betrübt zu sein, wenn ich dich sehe. Es ist aber nicht Zufall, wenn jemand 40 Jahre Musik macht, die so eine Art, also ich habe dich noch nie live gesehen, aber ich habe mir im Internet ein paar Sachen angeguckt, dass du möchtest ja nicht, also du, es, für mich hat das irgendwas Tröstendes.
Ja, ist, also wenn ich sowas höre, freue ich mich. Ich meine, das ist doch, wir machen ja das, was uns Spaß macht. Mhm. Und wenn das dann noch den Effekt hat, dass das Leuten was gibt, ist doch ein enormes Geschenk. Mhm. Ich bin da wirklich, also sehr dankbar, dass das so funktioniert und freue mich dann auch über positive Resonanz. Und tatsächlich habe ich es auch noch nie erlebt, dass einer gekommen ist. Ich will mein Geld zurück. Was war das denn? Ich will mein Geld. Ich war hier in ihrem Konzert. Und Quatsch, brauche ich nicht nochmal. Also diese sowas habe ich noch nie gehört. Also immer, wenn sich jemand äußert, dann eigentlich immer positiv. Das.
Wie hat sich diese Stimmung in den Sälen verändert in den letzten 40 Jahren? Weil wir schon jetzt auch in einer Zeit leben, die herausfordernd ist. Viele Menschen sind sehr erschöpft. Und ich merke, aber wenn ich auf ein Konzert gehe, dann ja, es hat irgendwie einen anderen Stellenwert wieder.
Ich glaube, da sind viele, die auf die Bühne gehen, merken gerade, dass KI ist ja ein Riesenthema und all diese Dinge, also ist alles so zugeladen von der Technik, aber jetzt so ganz bescheiden mal, wir können auch ohne Strom spielen. Ich bin dann leiser und unsere Geige ist dann auch leiser, aber theoretisch können wir dasselbe machen, auch ohne Elektrizität, vorausgesetzt, dass die Lampen im Saal an sind. Und diese Direktheit, das spüren die Leute natürlich, ne? Dass einen das einfach, ja, freigeschaufelt von Überladen und Technik und totgetechnisiert. Diese Direktheit, ich glaube, also die Kollegen, die ich kenne, die auch Musik machen, Programme führen, sind alle sehr glücklich, dass das so gut läuft. Vielleicht auch nach der Corona-Zeit, wo die Leute gemerkt haben, irgendwie geht auch ohne Musik, man muss nicht ins Konzert gehen, reicht ja völlig, wenn ich Fernsehe oder Video. Nein, Gegenteil ist der Effekt. Die Leute sind froh, dass sie wieder rausgehen, dass da jemand steht oder dass da eine Sängerin steht oder eine Band oder ein Symphonieorchester. Einfach, dass man direkt sich einlässt in einem Konzertsaal auf die Stimmung und die Atmosphäre, die da gerade herrscht. Das kriegt man nicht zu Hause mit Kopfhörer hin. Prima Sache mit Kopfhörer und Hausanlage und so, aber so die auch zusammen mit den Leuten dann dazu sitzen vielleicht auch. Das, was von der Bühne kommt, die Aufrichtigkeit, die spüren die Leute.
Spürst du einen Auftrag?
Was soll ich das? Mein Auftrag ist, dass die Leute für die Dauer des Konzertes vergessen, was draußen in der Welt passiert. Und dann mit Kraft und Energie dann wieder sich an die Probleme der Welt machen, aber in dem Moment mal tanken und Ruhe haben.
Und was machst du mit den Problemen der Welt gerade?
Tja, ich bin ratlos. Ich bin echt ein bisschen. Also ich war so naiv Anfang der 90er Jahre und dachte, wir starten jetzt in eine bessere Welt. Und dass jetzt auf einmal Kriege wieder so ein Thema sind und Aufrüstung und das alles. Wirklich, das macht mich schon ein bisschen fertig, so dass wir so zurückfallen in so ein dummes Steinzeitverhalten.
Ja. Hast du eine Erklärung dafür? Warum wir da so zurück?
Nee. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Das macht mich hier tatsächlich, das setzt mir zu. Aber ich habe keine Lösung, ich meine. Du?
Also mir hilft dann auf jeden Fall erstmal tatsächlich Kunst, Musik, Natur.
Dann sollte sich Herr Trump und Herr Putin mal ein bisschen mehr Kunst, Musik und Natur angucken.
Ja, die sollten vielleicht mal zusammen mit so einem Kran fahren.
Ja.
Einfach mal hier so lang.
Schubs. Mich fragt ja keiner. Ich habe auch keinen Tipp, wie ich jetzt die Welt verbessere. Oder so. Aber ich kann in meinem Umfeld gucken, dass ich mich nicht schlecht verhalte, meinen Nachbarn oder meinen Freunden oder meinen Kollegen gegenüber, Kolleginnen gegenüber.
Möchtest du mir ein bisschen noch was von dem Max erzählen? Also ich kann mir das so, ich meine, wir kennen uns ja nicht, aber ich sehe dich jetzt und ich frage mich, wie bist du dann, wenn du niedergeschlagen bist?
Einsilbig, noch einsilbiger als sonst. Es gibt so eine merkwürdige Melancholie, die mich manchmal befällt, die verliert sich aber dann glücklicherweise. Das hat aber nichts mit der Welt an sich zu tun, aber doch vielleicht so, alles greift ja irgendwie ineinander. Aber im Großen und Ganzen bin ich von der Grundhaltung sehr, sehr positiv.
Machst du die Dinge mit dir selber aus? Also die Momente, wo man sagt, ach, das ist jetzt alles scheiße?
Naja, ich spreche ja mit meinen im Freundeskreis.
Okay.
Reden wir über alle möglichen Dinge. Das ist schon interessant, so andere Haltungen. Und da, Gott sei Dank, gibt es niemanden, der da vollkommen durchdreht oder merkwürdige Thesen vertritt. Aber dass man sich mal austauscht und mal andere Argumente hört oder so, ne? Also über die Dinge, die ich vielleicht nicht gelesen habe, von denen ich noch nichts gehört habe, oder Kommentare in der Zeitung, die dann wiedergegeben werden oder so.
Gibt es da etwas, worüber du dir deine Meinung oder deinen Blick verändert hast, wo du merkst, guck mal, da habe ich jetzt noch vor 3, 4, 5 Jahren irgendwie anders
drauf geschaut? Grundlegende Sachen nicht, nein. Also da habe ich schon immer so eine Haltung gehabt dazu.
Wie alt bist du jetzt?
Mal überlegen, 63.
Was glaubst du, was noch kommt für dich? Also du machst das jetzt ja schon so lange.
Ja, ich möchte, mir macht das Spaß.
Das merkt man dir an.
Ja, und ich werde einfach so lange weitermachen, wie die Leute sagen, wir gehen ins Konzert. Und wenn keiner mehr käme, dann wäre es das gewesen.
Also du machst das vor allen Dingen auch, weil da einfach Leute kommen?
Na, ich mache es, weil es mir Spaß macht. Wenn es keinen Spaß machen will, dann würde ich ein anderes Repertoire singen oder irgendwie eine andere Konzert, keine Ahnung. Aber das, ich mache mir um neue Stückeprogramme und neue Stücke Gedanken oder um wie ein Programm aussehen kann und was man verbessern kann, solche grundlegenden Dinge. Aber wir haben einen Wahnsinnsspaß. Auf den Touren funktioniert es gut. Um 17 Uhr ist das Leben schön. Wir fahren mit unserem eigenen Koch und eigener Köchin.
In 20 Minuten ist 17 Uhr.
Ja, ich kriege schon langsam Hunger. Wir haben jetzt eine tolle Technik, unsere Techniker, die alles von A nach B schaffen, aufbauen, einrichten, dann dürfen wir auf die Bühne.
Hattest du das schon immer? Also, dass du so, also du hast das jetzt schon 2, 3 Mal in dem Gespräch gesagt, also gerade, also so eine Wertschätzung gegenüber den Menschen, die dich da begleiten.
Ja, aber die hat jeder im Orchester. Mhm. Und 17 Uhr, wie gesagt, wenn wir das Essen haben, es gibt jeden Tag irgendwie was anderes, irgendeine Variation und so. Es sind ganz einfache, klare Sachen. Wir haben auch Vegetarier, die dann irgendwie zu ihrem, die werden auch, also alle kommen, das war ja nicht immer so. Als wir angefangen haben, haben wir unseren Krempel selber getragen und aufgebaut und alles durch von A nach B geschleppt. Catering gab es auch nicht. Dann haben wir uns irgendwo was zu essen geholt, eine Pizza oder eine Schrippe oder was. Und das hat sich erst so mit den Jahren dann ergeben, dass wir so, das vergisst man, glaube ich, nicht. Dass das nicht selbstverständlich ist, was jetzt da ist. Ich bin froh, dass wir nicht gleich ganz oben gestartet sind, sondern so klein angefangen haben. Also bescheiden angefangen haben, Studentenband, im Straßenfest gespielt haben, eine Tanzveranstaltung und dann so nach und nach immer mehr Konzerte gegeben haben und so. Und dann haben wir dem Ganzen von Anfang an misstraut. Das geht nicht lange gut. Hatten dann so in den 90er Jahren 200 Konzerte im Jahr. Und sind dann aber auch irgendwann komplett, also gerade mal 2 Wochen Ferien im Jahr oder so im Sommer und dann natürlich um Weihnachten rum, aber über Silvester Bälle gespielt, dahin, dorthin und so weiter. Und irgendwann haben wir das mal ein bisschen zurückgefahren und machen jetzt immer noch so 80, 90 Konzerte im Jahr.
So viel?
Ja, ja, aber es macht Spaß. Es ist ein sehr, wir haben so 3-4 Konzerte, 3-4-5 Tage frei, 3-4-5 Konzerte, 3-4 Tage frei, 3-4 und so. So, so funktioniert das ganz gut. Ja, es funktioniert also gut.
Du machst das einfach weiter.
Ja. Also, und wenn es keiner mehr hören will, hören wir auf.
Du singst ja viele eigene Lieder oder Lieder, mit denen du, die du mit anderen geschrieben hast, und singst auch alte Lieder, sage ich das jetzt.
Genau, das Repertoire der, also vor allen Dingen so Zeit der Weimarer Republik.
Könntest du Lieder von Arschlöchern singen?
Nein. Also, ich glaube, das kriegt man schon mit. Ich glaube, es gibt natürlich, ich kenne ja nicht alle Biografien der Musiker und Sänger, Komponisten, Texter, die ich aufführe, aber also jetzt, wenn es Zeitgenossen wären, nein, natürlich nicht.
Und singst du die Geschichte auch immer ein bisschen mit? Also spielt die eine Rolle? Ich habe das nur gelesen, ne, dass dann auch Komponisten aus der Zeit, dass die verfolgt wurden.
Ja.
Dass die
vernichtet, getötet wurden, vertrieben worden. Wenn sie Glück hatten, konnten sie rechtzeitig emigrieren. Aber das war immer in meinem Kopf. Das ist auch der Grund, warum ich jedes Mal Text und Musik, Texter und Musiker ankündige. Das folgende Stück von, weil das sind Namen, die vergessen gemacht werden sollten.
Fällt dir da ein?
Friedrich Ollender, Walter Jürmann, Fritz Rotter, das waren alles Texter und Komponisten, die emigrieren konnten und die noch ein gutes Leben hatten. Aber der Texter zum Beispiel von Dein ist mein ganzes Herz, der wurde umgebracht. Und da gab es sehr viele, die getötet worden sind. Und einfach die Namen nicht vergessen zu lassen. Beda, Löhna Beda.
Beda, mh.
Das ist der Grund, warum ich die Namen nenne. Bei den neuen Sachen ist es inzwischen so, dass ich dann im Nachhinein sage, das verklungene Stück entstand zusammen mit, und dann nenne ich die Namen von Annette Humpe, Achim Hagemann, Peter Plate und Ulf Sommer. So. Aber die will ich nicht vorher sagen, damit die Leute nicht beeinflusst sind. Oh, jetzt müssen wir klatschen, weil das sind, die Nummer hat er ja mit anderen Leuten geschrieben, da müssen wir jetzt höflich klatschen.
Hm. Es gibt ja ein paar Menschen, die jetzt an diese Zeit zurückdenken. Und jetzt fand am Wochenende in Erfurt der AfD-Parteitag statt. 100 Jahre nachdem auch der erste Parteitag der NSDAP stattgefunden hat. Wie denkst du über sowas nach? Also merkst du, wenn du die Musik hörst, spürst du das? Fühlst du dich verbunden? Gibt es da etwas, was, wir haben erst über das Radio gesprochen, sendet da etwas mit? Hast du das Gefühl?
Die Geschichte wird sich nicht so wiederholen, aber es gibt schon Parallelen. Es ist bitter zu sehen, dass dieses wertvolle System, was wir jetzt so gerade aufgebaut haben, das haben wir ja nicht aufgebaut, das waren ja unsere Vorfahren, die dafür gesorgt haben, dass wir in einer Demokratie leben dürfen, die an vielen Stellen einfach verbesserungswürdig ist, klar. Aber das, was da ist, kann man verbessern. Aber das, was manche Parteien fordern, ist ein Rückschritt und kann alles wieder kaputt machen. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt.
Und hörst du etwas in der Musik von damals? Also Künstler haben...
Das ist ja komisch. In den Liedern aus dieser Zeit, die sind überhaupt ganz unpolitisch. Da geht's um Alltagssorgen und so. Und meistens irgendwie, ich habe eine Frau kennengelernt, die will aber nichts von mir wissen, so ungefähr. Und wie finde ich die? Oder irgendwie, keine Ahnung. Oder die Realität, die Welt spielt sich kaum wieder in diesen Liedern. Eigentlich gar nicht. Das ist nicht angestrebt. Ich finde auch heute viele deutschsprachige Popmusik geht schon ein bisschen eindeutiger mit zwischenmenschlichen Themen um und so. Und früher war das eben dann ein bisschen flapsiger auch und so eine Ironie in den Dingen. Das Ironie viel findet man heutzutage in der Popmusik dann wiederum selten, in der deutschsprachigen jedenfalls.
Siehst du eine Verantwortung in der Kunst?
Das ist eine große Frage. Ja, selbstverständlich. Aber wie, weiß ich auch nicht, wie die aussieht. Wäre auch eine positive Haltung. Eine Mitmenschlichkeit, Fairness. So.
Also das vorzuleben?
Das sollte jeder haben. Also den Anspruch.
Jetzt hast du diese Frage nicht so richtig beantwortet.
Ja, weil ich keine Antwort habe. Ich versuche mich rauszuwinden. Das ist schwierig, ja, meine Güte. Was wäre deine Empfehlung vielleicht?
Sie hat eine Verantwortung, ja. Würde ich sagen. Also weil jeder Mensch eine Verantwortung hat.
Ja.
Und die Frage ist natürlich aber auch, welche Verantwortung
nimmt sie. Und ich, aber ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall eine Verantwortung, ja.
Die hat jeder Mensch. Und wenn ich auf der Bühne stehe, teile ich das nicht, kommuniziere ich das nicht, weil ich, wie gesagt, die Leute Kraft schöpfen lassen möchte für den Verlauf des Konzertes. Drumherum kann ich mich immer klar und muss ich mich und will ich mich auch immer klar positionieren gegen das, was falsch ist, was man nicht machen sollte. Also die Verantwortung, die habe ich da, ich kann da nicht schweigen zu Dingen, die schief laufen. Das mache ich auch nicht.
Dann würde ich dich fragen wollen, was für dich ganz konkret schief läuft.
Mich wundert, dass die Leute nicht verstehen oder so viele Leute nicht begreifen, was sie erhalten und schätzen können an dem, was wir gerade haben. Und wie man konstruktiv daran arbeiten kann, unser System zu festigen und zu stabilisieren und nicht Parteien zu wählen, die das, was gerade existiert, zerschreddern möchten. Dass man da also nicht einfach nur auf das schimpfen, was gerade schief läuft, sondern sagen, irgendwie, wie kann man das verbessern? Das ist ja im Prinzip richtig. Und wir haben ja in keinem System gelebt, was so stabil an sich konstruiert und aufgebaut ist. Also was im Grundgesetz steht. Und dass man das so ein bisschen gegen die Wand fahren lässt. Ich meine, wie in Amerika auch irgendwie. Die Verfassung ist ja gut gemeint. Das erste, die ordentliche, richtige Demokratie überhaupt auf der Welt. Kann man sagen, ja, okay, ist nicht immer alles richtig und glatt gelaufen von Anfang an. Die haben auch sehr dran geschraubt und gekämpft. Aber das Prinzip ist da, dass man mit dem Fundament, auf dem Fundament Gutes tun kann.
Ja.
Und das, finde ich, unser Grundgesetz ist gut. Das Beste, was wir je hatten. Man kann da was machen, man kann irgendwie gucken, dass man irgendwie das nochmal verfeinert oder erkennt, was schiefgelaufen ist, aber es nicht zerstören darf. Und die Gefahr ist da.
Hm. Fahren wir einfach hier weiter unendlich und hoffen, dass es
immer
vorbeizieht.
Immer weiterfahren.
Dass es vorbeizieht. Ja, ich sehe es dir an, wie nah das dir auch geht.
Ja.
Deswegen frage ich da so nach, weil ich das, man sieht das so durchblitzen. Man sieht auf der einen Seite einen, auch natürlich auch einen professionellen Interpreten und Künstler. Und ich sehe, aber dann, wenn es darum geht, sehe ich den Menschen.
Den, ja, das da eben. Ich habe die Weisheit eben nicht mit Löffeln gefressen. Ich sehe ja, was passiert. Bin auch schon voll Sorge.
Sind das die Momente, wo du im Dunkeln sitzt?
So dunkel kann man gar nicht machen. So viel Dunkelheit gibt's noch nicht.
So.
Aha.
Okay.
Aber die Sonne scheint.
Aber die Sonne scheint.
Die Hoffnung bleibt.
Hm.
Im Hintergrund erklingt Geigenmusik.
Ja. Ich freue mich jetzt schon, dass du gleich nochmal ein Lied singst. Weil es, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir jetzt die Kurve wieder
zurück. Wie kommen wir da wieder raus?
Wie wir die Kurve wieder zurück ins Leben finden. Ich habe es die letzten Tage, weil ich jetzt irgendwie ein paar Tage einfach hier war, aufs Herrlichste ausgeblendet. Und du bist jetzt so, weil du ja aus der Stadt hierher gekommen bist, du bist so der...
Der hat die Stimmung nach unten reißt.
Ich habe die ja selber auch ein bisschen forciert gerade, aber du bist so ein bisschen der Gruß aus der Küche, der sagt ja, guck mal, da, es gibt wieder Momente, da wirst du auch wieder nachts auf dem Sofa sitzen und alle Lichter sind aus dir ein bisschen Sorgen machen, weil du gerade noch Nachrichten geguckt hast. Die Momente kenne ich natürlich auch und ich hatte sie jetzt die letzter Zeit so ein bisschen ausgeblendet, aber du... Du bist ja ein Künstler, der, wie ich dir schon gesagt habe, den ich dann anmache, der so in der Hausapotheke drin ist, aber dass der halt auch nachts eine Wohnung weiter im Grunde sitzt und wie wahrscheinlich viele andere Menschen, ja, das ist irgendwie, boah. Und gleichzeitig sitzen so viele Menschen, glaube ich, einfach alleine da wahrscheinlich nachts oder im Dunkeln und denken, meine Güte, was soll hier alles werden?
Hm.
Und das sagend, hier rumgucken und denken,
ja,
also,
mal für ein paar Momente die Kamera nach oben drehen.
Jeder Mensch hat einen Kummer, mal schwer und auch mal leicht. man sieht, die Mann ist reif. Es reicht, mancher Kummer ist schon alt und so lange her. Mancher beißt und schmerzt, als ob es gestern wär. Komm mal her, setz dich zu mir hin, sei nicht so betrübt. Es ist gut, dass es dich gibt. Komm mal her, es ergibt oft keinen Sinn. Setz dich zu mir hin. Es ist gut, dass es dich gibt.
Vielen herzlichen Dank für das Lied. Gibt es manchmal diesen Moment zu sagen, oh, ich würde jetzt gerne einen Frack ausziehen und mal was ganz anderes?
Das hätte ich ja dann schon mal immer machen können. Aber also es klingt jetzt ein bisschen kokett, aber wenn die Tournee zu Ende ist, dann ist die Tournee zu Ende. Wenn ich von der Bühne runtergehe, dann muss ich mich nicht mehr über das definieren, was ich gerade auf der Bühne gemacht habe. Also das macht mir Spaß und dann bin ich zufrieden mit dem, was so drumherum ist. Irgendwie. Da möchte ich irgendwie, dass es drumherum schön ist. Wo gehen wir jetzt noch hin? Können wir irgendwo noch was trinken gehen oder so? Oder wollen wir noch was essen oder sowas? Keine Ahnung.
Gute Bob.
Dankeschön.
Schönen Tag noch. Tschüss.
Gleichfalls, danke. Schmecken lassen.
Danke. Ja, wollen Sie auch ein Stück Gurke noch? Aber ich glaube, mit Gurken haben Sie hier genug, oder?
Ja. Wir sind ja von hier.
Ach so.
Wir kommen aus Sachsen, dann haben wir Urlaub hier.
Ah, schön. Schöne erholsame Zeit.
Das hier zum Fleißen hier. Da
ja, dann doch eine Gurke.
Gab es das nie, diesen Ausbruch, jetzt mal was anderes? Also ich will dich da nicht reinreden.
Nee, wirklich nicht. Also ehrlich gesagt, dann hätte ich es ja gemacht. Ich meine, als wir angefangen haben mit den eigenen Stücken, also ein ganzes Album neuer Stücke, die ich mit Annette Humpe zusammen, also sie hatte die Idee zu dem Titel »Küssen kann man nicht alleine«. Und dann hat sie sich meine Texte angehört oder meine Ideen und sagt, Sir, du hast gute Ideen, wollen wir nicht mal gucken, ob wir ein ganzes Album schreiben. Mhm. Die Stücke entstanden und das war dann irgendwann fertig. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ja, was ist, wenn wir die jetzt auf die Bühne bringen? Gehen dann Leute und sagen, nee, das ist nicht mehr das, was wir von Max Raabe hören wollen. Das ist nicht mehr unser Palastorchester, nicht mehr unser Max Raabe. Dass das sozusagen dann, hätte auch nach hinten losgehen können.
War das für dich mutig? Fühlte sich das
ja, natürlich war das, ich hatte Bedenken. Andererseits habe ich ja jetzt nicht gesagt, ich habe mir jetzt nicht plötzlich irgendwie eine Punkfrisur zugelegt oder mich ganz komplett neu erfunden. Die Haltung ist ja dabei geblieben. Ich habe mich ja nicht verdreht, aber es sind eben poppigere Nummern. Also die Art der Texte und der Haltung und was man so vermittelt oder also singt, das war jetzt eigentlich kein Bruch, aber hätte ja auch sein können, dass mit der Musik oder dass die Leute sagen, nee, wir wollen den nur mit unseren mit den Klassikern hören. Und das Gegenteil war der Fall. Das wusste man aber vorher nicht. Mhm. Das war schon auch ein Experiment. Das war auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass das so klappt. Und dann haben wir noch ein Album und dann hat Annette Humpe gesagt, frag doch mal die Jungs von Rosenstolz. Und dann hat sie mich mit Achim Hagemann bekannt gemacht. Der ja vorher mit Hans-Peter Kerkeling, also er hat ja immer am Klavier gesessen und von ihm ist ja die Idee von Hurz.
Hurz hat er, ja.
Genau. Und das ist toll, mit dem habe ich Fahrradfahren und all diese schönen.
Hast du ihn geschrieben.
Ja, genau.
Das liebe ich auch total.
Ja, solche Sachen sind natürlich ein enormes Geschenk für mich.
Was gibt dir die Gewohnheit?
Die was?
Die Gewohnheit. Das, was du machst, machst du schon im Grunde von Anfang an.
Ja.
Und es gibt bei Musikern so oft bei Künstlern so oft diese und jene Phase und so. Dann machen wir mal was ganz anderes und werden ganz dies oder jenes oder auch bei Menschen, ne? Also die berühmte Midlife Crisis und all das und du scheinst aber eine große Kraft aus der Gewohnheit zu kriegen und aus dem gleichen und ähnlichen Leuten einfach daran immer so ein Stückchen weiter zu arbeiten und ich habe letztes Jahr irgendwann den Begriff Bleibefreiheit zum ersten Mal gehört von Eva von Redeker.
Aha.
Und die, was im Grunde sagt, ja, es muss nicht immer weiter und höher und das Nächste und da, sondern man kann sich auch entscheiden, irgendwo zu bleiben und zu sagen, guck mal, das ist schön hier, ist gut.
Ja, wir müssen wahrscheinlich kam mir das Wort Gewohnheit zu, klang so ein bisschen nach Trägheit, so ungefähr. Ne? Nee, so keineswegs. Ja, ja, nee, dann, ja, also ich bin nicht von Ehrgeiz zerfressen. Das muss immer schön sein, muss immer entspannt sein und muss was Neues passieren irgendwie. Aber nicht unter Druck. Es muss Spaß machen. Und das macht tatsächlich Spaß, sich mit den Leuten zu treffen, die alle ganz anders ticken und ganz unterschiedlich Formen haben, mit Musik und Ideen umzugehen, so meine ich mit. Und das macht einfach Spaß. Wir kommen da an, trinken erstmal einen Kaffee, ich bringe da mein Stück Streuselkuchen mit, die lachen sich schon immer alles scheckig und dann quatschen wir eine halbe, dreiviertel Stunde und dann setzen wir uns hin und ich habe mir das nochmal angehört oder guck mal hier, ich habe eine Idee, was hältst du denn davon und so und dann fliegen die Ideen oder fliegen auch manchmal gar nicht. Dann dauert es manchmal ein bisschen, bis man irgendwie in Trab kommt, beides. Aber das machen zu dürfen, das hat mit Gewohnheit gar nichts zu tun, sondern einfach so Rituale oder so. Ritual ist auch das falsche Wort, keine Ahnung. Spaß an der Arbeit. Und das habe ich tatsächlich. Also Reiserei, all das ganze Theater drumherum brauche ich nicht, geht aber nicht anders. Das mit dem Beamen klappt noch nicht.
Ja, wir sind dran.
Wir arbeiten dran. Ja.
Hologramme, das kommt jetzt. Ich habe jetzt neulich eine Plakatwerbung von der Band gesehen. Stand dann drauf, seht uns nochmal live, bevor wir Hologramme werden. Und das fand ich irgendwie ganz gut.
Gut, aber ich glaube, Bonnie M. kann man sich doch schon als Hologrammband angucken, ne?
Nee, aber.
Entschuldigung, aber.
Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es irgendwann so Hologramme gibt, die man sich live anguckt.
Ist jetzt natürlich alles neu, keine Ahnung, vielleicht beruhigt sich das auch so wie 3D-Kino, ne? Saßen ja alle mit diesen Brillen da.
Ja.
Und hat sich ja auch nicht so auf die Dauer durchgesetzt.
Nee. Also ich mag es immer mehr bei den Konzerten letzter Zeit, wenn es echt ist. Und wenn man das wirklich hört. Ich mag nicht mehr, wenn man so von Anfang an, da drückt jemand auf den Knopf und dann ist alles das Gleiche. Und ich sehe jetzt immer mehr Bands und Künstler, die auch jeden Abend irgendwie ein bisschen anderes Programm spielen. Und dann, ich habe jetzt The Cure gesehen vor ein paar Tagen in Irland. Und dann spielen die einen Song das erste Mal seit 20 Jahren live. Und dann scheppert's auch mal kurz daneben und dann lachen sie ein bisschen. Und das ist ja wunderbar und das Publikum findet es auch irgendwie gut.
So ist das viel lebendiger. Also wenn bei uns auf der Bühne mal was schief läuft, freuen sich die, also wir selber lachen dann fast genauso viel wie das Publikum. Gehört zum Leben dazu. Und wenn es einmal passiert am Abend, ist es ja lustig, viel häufiger sollte es nicht passieren. Aber und da merkt man auch, dass wir die Musik und das, was wir da machen, sehr ernst nehmen, aber uns überhaupt nicht ernst nehmen. So wenn wir im Tourbus sitzen oder so, kommen manchmal, dass wir dann zusammenhängen und irgendeinen Quatsch erzählen. Und manchmal kommen da sogar Bühnenideen raus. Also so dieser Austausch ist schon lustig. Und wenn dann mal auf der Bühne, da musste ich so lachen, weil unser Trompeter auf dem Weg zum Mikrofon irgendwie so komisch geschlittert ist. Und dann habe ich einen Lachkrampf bekommen. Und das Publikum hat sich so totgelacht. Das war so lustig. Dann haben wir gedacht, okay, fangen wir nochmal von vorne an. Dann muss ich wieder lachen. Und das war okay. Und dann haben wir uns dann aber zusammengerissen. Aber solche Momente, weiß nicht, das ist halt dann einfach so. Das lebendig, alles andere geht auch. Aber wenn man über sich selbst lachen kann, glaube ich, ist das kein Problem.
Was sehen die Leute in euch, wenn ihr habt ja früher auch, also du hast schon von Amerika ein bisschen erzählt, dass ihr da gespielt habt zumindest, oder in Japan, doch in Russland gespielt, habe ich gesehen.
Wir haben mal wirklich so 5-6 Jahre in Russland-Tourneen gegeben. Italien waren wir auch 10 Jahre lang.
Sind die dann in euch die zugänglicheren und weniger feuerhaften Rammstein?
Genau. Ja, das war ein Zufall. Wir haben 2001 oder 2 oder so mal die Top 10 der Popcharts in unserem Stil aufgenommen. Mhm. Oops, I Did It Again, Sex Bomb und solche Titel. Und das war in vielen Ländern ganz oben in den Charts. In Russland lief das rauf. Ich kenne jemanden, der gesagt, ich war in Moskau. Ihr läuft in jeder Disco, in jedem Restaurant läuft eure Musik. Wir waren in Moskau ein paar Mal, St. Petersburg. Das war toll. Tolles Publikum, Spaß gemacht.
Sind die anders da?
Ganz süß. Die kommen dann mit Stofftieren und bringen die dann vorne an die Bühne, das russische Publikum. Mhm. Sowas ist immer eine tolle Erfahrung. In Amerika waren wir jetzt über 20 Jahre. Es war auch toll. Einmal Ostküste, einmal Westküste, einmal Ostküste, einmal Westküste. Das hat funktioniert. Zumal wir ja viele Komponisten aus der Zeit auch haben. Zum Beispiel Walter Jürmann hat der berühmte Titel in Deutschland geschrieben. Also sein berühmtestes, glaube ich, ist Veronika, der Lenz ist da. Und der hat in Amerika dann für amerikanische Filme die Musik auch geschrieben. San Francisco ist zum Beispiel eine Nummer, die er dann geschrieben hat. Das ist der Komponist Walter Jürmann. Und das ist immer noch die Hymne da von San Francisco. Und so konnte man dann eine gute Brücke herstellen, rein musikalisch. Und Titel, auch deutsche Titel, waren dann in Amerika populär zu der Zeit. So, Ich küsse die Hand, Madame, hieß dann immer Kiss Your Little Hand, Madame. Mhm. Und gab es ganz, ganz viele Titel, die sowohl bei uns als auch in Amerika populär waren. Und mit ein paar Zeilen habe ich dann gesagt, worum es gleich geht. Und das hat funktioniert. Und meine anderen Moderationen konnte ich 1A ins Englische übersetzen.
Das war wie aufregend.
Das war toll. Vor allen Dingen, wenn man dann so im Winter in Los Angeles landet und dann erstmal am Strand spazieren geht. Und dann geht man abends in die Royce Hall und spielt den Leuten das Programm vor. Verrückt.
Hast du dann aber zu Hause angerufen, mit deiner Mutter telefoniert und ihr erzählt, wo du gerade bist?
Nein. Ich glaube, wenn ich auf Tour war, dann höchstens einmal in der Woche so. Ja. Mhm. Da sind die Westfalen so. Die hatten nie was. Ach, das ist ja toll, was du machst. Eher mal so zitiert, dass die Nachbarin das und das gesagt hat.
Ah ja.
Waren immer schon sehr zurückhaltend. Aber ich habe gemerkt, dass meine Eltern froh sind, dass das alles gut läuft.
Was ist dein Bruder geworden?
Der ist Lehrer. Sport und Philosophie. Und der macht keine Musik, aber seine Töchter machen alle Musik.
Mhm. Bist du ab und zu noch zu Hause, also da, wo du geboren wurdest?
Ja, ganz, ganz selten. Meine Eltern haben sich so in den letzten Jahren verabschiedet. Ich habe aber immer noch Verwandtschaft so im Münsterland. Wenn ich in Münster spiele, dann kommt da mal eine Tante oder Cousin oder sowas. Einmal im Jahr gibt es immer Familientreffen. Das wird auch eisenhart durchgezogen und das ist mir auch sehr wichtig. Da bin ich auch immer dabei. Das finde ich ganz großartig. Da sind dann irgendwie 40 Leute da mit Kindern und Kindeskindern und schöne Stimmung.
Darf ich dich noch was zu deinem Vater fragen? Also im Sinne, also ich stelle die Frage und du kannst entscheiden, ob du das... Ich habe mich, weil du gerade gesagt hast, die nicht mehr da sind. Und gab es am Ende seines Lebens nochmal ein Gespräch, was dich so ein bisschen zu dieser Gewissheit gebracht hat oder Vermutung vielleicht eher, dass da nochmal was anderes kommt, dass da nochmal eine Frage beantwortet wird? Also habt ihr sowas wie ein letztes Gespräch gehabt, wo du gemerkt hast, hier ist,
also hier die, passiert die was letzten, anderes? Mit meiner Mutter habe ich schon mal eher solche Gespräche geführt, aber auch sehr vorsichtig. Und mit meinem Vater irgendwie nie. Und der war auch die letzten 8 Jahre dement.
Wow.
Man kann ja dement sein und schlecht drauf kommen und der war super drauf. Der war sehr, sehr entspannt. Der war dann auch als dann meine Mutter starb, war er in einem Altersheim und hatte, also wir kamen dann da an, abends spät. Wie gesagt, die Mutter musste ins Krankenhaus und dann kamen wir abends später an ins Altersheim in der Nähe meines Bruders und dann ist da schon jemand. Das ist ein Zweibettzimmer. Und der Plan war aber, dass er ein Einzelzimmer bekommt. So. Ja, ist nur für eine Nacht. So. Dann hat er sich mit dem, der da war, so wunderbar verstanden. Das war auf einmal wie in einer Jugendherberge. Er war total selig und glücklich da, mit diesem anderen netten Typen da abzuhängen und zu quatschen. Also es war ein glücklicher Zufall. Weiß man nicht, man denkt ja, man muss immer ein Einzelzimmer und bla, aber das ist überhaupt gar nicht nötig gewesen. In dem Fall war es ein Gewinn.
Bist du mitgegangen? Also diese, ich habe das neulich gehabt mit Dietrich Grönemeyer, der viel zum Thema Demenz gemacht hat. Und der ist mit seinem Vater, der war auch dement, hat mitgespielt. Also wenn der Vater unter der Dusche stand und gesagt hat, jetzt kommen sie wieder, die Schweine, sie wollen uns holen. Also der hatte harte Kriegserinnerungen. Ja. Dann hat er Soldat gespielt und ist mit unter die Dusche und hat den Kameraden mit nach draußen gebracht. Also er sagte nämlich, dass das eigentlich etwas ist, was die Menschen, die dement sind, dass es denen hilft. Also wenn man nicht die ganze Zeit sagt, Mensch, Vater.
Ich stelle dich so an. Oder?
Ja, ja.
Nee, nee. Aber das war bei meinem Vater ganz anders. Der war sehr ruhig, sehr entspannt. Und er wusste dann Namen und ganz viele Einzelheiten, die aber schon seit sehr weit zurücklagen. Also gesagt, dass mein Bruder ihn jetzt länger nicht besucht hätte und ich weiß genau, dass er ihn vormittags besucht hatte.
Okay, ah ja.
Solche Sachen halt. Ne? Aber
nichts Schlimmes.
Nichts Schlimmes. Und der war sehr entspannt eigentlich so. Über so grundlegende Sachen habe ich mit meinem Vater merkwürdigerweise nie gesprochen. Keine Ahnung.
Vermisst du das, dass du das nicht gemacht hast?
Wahrscheinlich hätte man noch mehr, auch so zur Verwandtschaft, ein paar mehr Fragen stellen müssen oder so. Aber ich weiß eine Geschichte. Man kann jetzt überall recherchieren, ob die Verwandtschaft in der Partei war im Dritten Reich. Das hat er dann mal erzählt. Das waren vier Brüder. Und irgendwann kam dann im Dritten Reich jemand von der HJ auf den Hof und hat zu seinem Vater gesagt, die Jungs sind doch alle, die sollen doch mal der Hitlerjugend beitreten. Und dann ging dann die Geschichte rum, dass der Vater meines Vaters mit der Mistgabel hinter dem Leiter und dem Rekruteur der Hitlerjugend raus. Hier komm, ist mit der Mistgabel hinter dem her und hat den vom Hof getrieben. Also das Thema Parteimitgliedschaft ist bei uns in der Familie jedenfalls nicht eingetreten.
Das freut mich.
Ja. Ja.
Aber dein Vater musste trotzdem in den Krieg irgendwie.
Er musste in den Krieg, mit 17.
Unglaubliche Vorstellung, finde ich.
Ja, und er war schwer verwundet dann.
Ja, ich habe einen Sohn, der ist 13 und das jetzt so Wehrpflicht und all das wieder, dass das so wiederkommt, das ist irgendwie, ich finde das ganz schrecklich. Und dann, wenn solche Tage sich jähren und all das ist also diese Vorstellung, so dass das, wie viel Geld, das kam jetzt auch raus, wie viel Geld jetzt wieder in Rüstung gesteckt wird und dann wiederum weniger in die Bildung und wie sich das Geld verteilt. Man guckt sich diese Zahlen an und so. Ja, und dann gibt es eben diese Geschichten, was du erzählst von deinem Vater und ja, die Menschen sind nicht mehr da und damit geht so wie was weg und man denkt so, ja, und jetzt sind die nicht mehr da und jetzt kommt das wieder, was soll das eigentlich? Ja, und wie schade, dass ihr nicht nochmal reden konntet eigentlich, was das betrifft, ja. Aber wie soll man noch Worte dazu finden?
Ja.
Und jetzt habe ich noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Stundenlang mit dem Boot rumfahren und Fragen beantworten.
Ich finde, das hast du doch ganz gut gemacht.
Ja?
Ja. War das unangenehm für dich?
Ich rede ehrlich gesagt nicht so gerne so lange über mich. Nächste Frage.
Da wollte ich natürlich direkt wieder einsteigen. Das hast du mir direkt angesehen. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
Das weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht wissen.
Und die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, was für alle dort draufsteht.
Eine Plakatwand am Alexanderplatz?
Ja. Imagination ist gerade im Moment noch gefragt, aber die wird es natürlich bald geben. Und du darfst entscheiden, was auf dieser Plakatwand steht. Was würdest du draufschreiben?
Max Rabe.
Wow. Nö, also er ist echt ein bescheidener Typ. Hat irgendwie, also hat echt immer so Messages für die Leute. Ja, aber Max Rabe draufschreiben. Okay.
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.
Ich finde, den nehmen wir. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Dafür nicht. Vielen Dank für die Einladung. Und vielen Dank.
Danke, danke schön. Das war die Hotel Matze Sommerfrische mit Max Rabe. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Herzlichen Dank an die Bleiche hier im Spreewald. Ein wunderschönes Hotel. Danke, dass wir hier sein durften. Schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid oder kommt extra hierher. Es lohnt sich auf jeden Fall. Herzlichen Dank an mein Team, an Alex Stößlein, an Lukas Hambach, Maxi Stumm, Lisa Golinski, Torben Becker und natürlich an euch. Und da hinten ist ein Reh. Da ist ein Reh. Ist das herrlich. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht und vor allen Dingen einen tollen Sommer. Tschüss.